Geständnis eines Filmstars, 1928. Lebenslang habe ich über Gesetze der Kritik nachgedacht. Es sind Gesetze der Suggestion. Es ist schwer, zu allgemeiner Anerkennung zu kommen. Ist das aber einmal gelungen, dann hat man nichts zu tun, als Abstand zu bewahren. Im Anfang kommt viel darauf an, die Begeisterung von 5, 6 berühmten Zeitungslöwen zu entfachen. Da die Mehrzahl der schreibenden Menschen völlig urteilslos ist, zugleich aber als kompetent gelten will, so werden sie unbewusst sich immer strecken nach dem Urteil der sogenannten führenden Geister. Von diesen sind am gefährlichsten solche Geister, die durch Erfolge, welche sie nicht selber machen, verstimmt werden. Es ist daher gut, ihnen den Glauben zu geben, sie hätten dich entdeckt und hochgebracht. Denn wenn sie nicht durch Geld bestechlich sind, so doch sicher durch Eitelkeit und hochherzige Gefühle. Die meisten sind negativistisch eingestellt. Das heißt, sie denken mit Vorliebe immer das Gegenteil der öffentlichen Meinung, sind also von der öffentlichen Meinung sehr abhängig. Man bittet sie am besten um Schutz und zeigt, dass man unverstanden ist. Einen besseren Maßstab als alle Kritik gibt dir die täglich einlaufende Briefpost, zumal die Liebesangebote. Ich erhalte durchschnittlich jeden Tag etwa 50 Gefühlsbriefe. Mein Sekretär erledigt die meisten, ohne mir davon Kenntnis zu geben, indem vorgedruckte Postkarten mit Rollenbildern und Namenszug an die Verehrerinnen gesandt werden. Die ernsteren Fälle beantwortet er nach meinen mündlichen Tipps, die ich gebe, nachdem er summarisch mich vom Inhalt der meist sehr langen Seelenbeichten unterrichtete. Man darf annehmen, dass mindestens 90% aller Frauen irgendwann einmal Seelenbriefe an Unbekannte schreiben. Kaum 10% aller Seelenbriefe werden an Schriftsteller, Dichter, öffentliche Redner, Politiker gesendet. Weitaus die meisten erhalten Operettentenöre und Filmschauspieler. Sodann die Geistlichen. Artisten am Varieté kaum mehr als vielbeschäftigte Frauenärzte. Die Menge des täglichen Seeleneinlaufs richtet sich nach den Filmen, die gerade laufen. Bei Filmen, in denen ich Helden- und Fantasiegewänder trage, erhalte ich doppelt so viel Tageserotik als bei Filmen, in denen ich in modernen Kleidern auftrete. Aber auch da macht es wieder einen Unterschied, ob in Bluse oder Frack. Am günstigsten sind Nacktrollen, nahezu ebenso günstig glänzende Uniformen. Was den Rolleninhalt betrifft, so entfesseln sentimentalische Schmachtrollen weit mehr weibliche Gefühlsstürme als Bon Vivant und schwere Nöterrollen. Die meisten Briefe kommen auf Hilflosigkeitsrollen, die zu Bemutterungsgefühl anreizen. Die Schreibenden stehen im Alter von 12 bis 80 Jahren. Ich habe, um eine leidliche Statistik zu gewinnen, einige Zeit mit meiner Kollegin Putti del Castelbranco unsere Tageserotik ausgetauscht. Ihr Sekretär las und beantwortete meine Korrespondenz und der meinige bekam die für Putti bestimmten Gefühlsbriefe. Da stellte sich heraus, dass die gefühlvoll schreibenden Männer viel einseitiger und eindeutiger vorgehen als Frauen. In den Briefen an Putti wird oft ganz grob von Liebe und Schönheitsreizen geschwökt. In den Briefen an mich herrschen immer vor die alleredelsten Gefühle und eine sittliche Grundstimmung. Die Frauen zerfallen, grob gesagt, in sehnsuchtsvolle und leerlaufende. Die Sehnsüchtigen, kleine Tippmädchen, Büroangestellte, Theaterelevinnen, wohlbehütete Haustöchterchen, kurz Frauen und Mädchen aus engeren, kleinbürgerlichen Zuständen haben nichts zu geben als ihr gutes, unschuldiges, warmes Herz. Jede von ihnen schreibt, wie wenn sie die einzige und erste wäre, die an mich schreibt. Jede hat die Vorstellung, dass ich einsam, unverstanden, unglücklich sein müsse. Aber dass nun sie und sie ganz allein mich zum ersten Mal richtig erkannt haben und mir nun helfen kommen durch die ganz große Liebe. Die andere Gruppe, die Leerlaufenden, macht meist derbere Versprechungen. Es sind Damen der Gesellschaft, gelangweilte Damen des Adels, Gattinnen reicher oder mächtiger Männer. Sie schreiben auf fabelhaften Luxuspapieren und benützen mich als Abladestelle für Gefühlsschutt und Ausfüllsel leerlaufender Träume. Eine sehr zahlreiche Gruppe bilden die tragisch-problematischen. Sie wünschen von mir Lebensinhalt, schreiben überstiegen, geben sich lebensüberdrüssig, aber machen zuvor noch einen letzten Versuch, endlich den Kameraden, den Mann meiner Seele zu finden. Etwa 3% dieser Fälle verläuft wirklich tragisch. Durchschnittlich ein Brief in der Woche ist wirklich letzter Brief. Solche Briefe lese ich niemals, sie würden meine ganze Lebenskraft brechen. Sehr häufig erhalte ich Anfragen aus kleinen Städten des Auslands, ob ich gewillt sei, eine mir zugedachte Erbschaft anzutreten. Ich lehne das grundsätzlich ab. Es handelt sich meist um junge Mädchen, die ins Wasser gegangen sind oder Lysol geschluckt haben. Sie schreiben zuvor ein letztes Liebesbekenntnis und man findet auf ihrem Herzen mein Bild in irgendeiner großen Rolle. Das haben sie sich aus der Illustrierten ausgeschnitten. Diese Selbstmordbriefe sind oft so eingekleidet, als ob die Täterin für mich und zu meinem Wohlergehen in den Tod gegangen sei. Sie hinterlässt mir ihre Gedichte und Tagebücher. In jungen Jahren habe ich auf tragische Briefe stets väterlich freundlich geantwortet. Ich habe das längst aufgegeben. Antwortet man einer tragisch-pathetischen, so verwandelt sie sich mit Sicherheit in eine Klebe oder Klette. Die kleinste Antwort auf einen Leidensbrief hat zur Folge einen mindestens doppelt so langen zweiten Brief, der abermals Antwort erfordert. Jede glaubt, ihr Schicksal sei so wichtig, dass ich alle meine Arbeit unterbrechen und mich nur mit ihr beschäftigen werde. Es ist geschehen, dass bei Gastspielen in der Provinz schwärmerische Mädchen mir ganze Pakete Gemüt ins Auto warfen, Manuskripte, die von nichts handelten als von ihren großen und reinen Gefühlen. Antworte ich oder lasse ich mich gar hinreißen zu der kleinsten Zärtlichkeit, dann sind die Folgen unabsehbar. Es ist geschehen, dass das Streicheln einer begeisterten Kinderwange beantwortet wurde mit der Erklärung, nun sei sie für Lebenszeit mein. Sie lege ihr ganzes Schicksal vertrauend in meine Hand. Ich bin durch meine Gutmütigkeit, durch eine Anwandlung von Mitleid, vielleicht auch durch meine Schwäche oder durch eine gelegentliche Wallung der Sinnlichkeit 100-mal in die verzwicktesten Lagen geraten, um Frauen zu erobern, deren Ideal, oder ich will besser sagen, deren Illusionsfassade man ist, dazu bedarf es nur eines einzigen unbesonnenen Augenblicks. Aber nahezu unmöglich wird es, die Gerufenen wieder loszuwerden. Sie nisten sich ein, wenn nicht in meinen Großmut oder in meine Schwächen, so doch in das fatale Gefühl, ihnen nun verpflichtet oder für sie verantwortlich geworden zu sein. Ich kann über diese Sachlage urteilen, als handele es sich um einen Fremden. Es geht ja gar nicht um ein empirisches Ich, es geht um eine Einblendung lebenshungriger Herzen, zu der ich den Anlass bieten muss. Aber gefährlich ist es, diese Illusion zu zerstören, meistens auch ganz vergeblich. Es geht dabei genauso zu wie bei den Illusionen, die wir Weltgeschichte nennen. Der wirkliche Napoleon, Friedrich, Bismarck, Goethe, Hindenburg hat gar nicht die Macht, sein historisches Ölbild zu zerstören. Man sieht den Wirklichen nicht mehr und zuletzt sieht er auch sich selbst nicht mehr. Ich habe versucht, Schwärmerinnen in meine Nähe zu ziehen, damit sie an der Wirklichkeit genesen. Denn was bin ich wirklich? Ein mit Arbeit überlasteter, von aller Welt verbrauchter, einsamkeitsbedürftiger, von der Liebe der Frauen fast lebensgefährlich umdrohter, grübelnder Hamlet, belastet mit schlechtem Schlaf und träger Verdauung, im Sommer von Heuschnupfen geplagt und im Winter oft halb verrückt vor Überarbeitung und Nervosität. Viele Verehrerinnen haben das klar gesehen. Hat es genützt? Jede wähnt, sie gerade fehle mir, und eine solche Liebe wie die ihrige, alles tragend und alles verstehend, müsse mich retten, worauf sie sich an mich hängt und mich neu verstrickt. Viele Männer hassen mich, denn sie hegen Argwohn, dass ich ihnen die Herzen ihrer Frauen nehme. Ich aber, der Herzensbrecher, der Frauenliebling, der Don Juan, der Blaubart, ich bin der unseligste der Menschen, behängt mit tausend Schicksalen, die ich nicht gewollt habe. Denn mit meiner braven, treuen Haushälterin, meiner 70-jährigen Frau Buttersack, die mich vollauf betreut und alle meine Bedürfnisse kennt, würde ich völlig zufrieden leben. Wenn die Welt, die mich als Illusionsfassade gebraucht, mich dankbar in Ruhe ließe. Aber nein, sie begnügen sich nicht mit den Träumen, die ich schenke. Sie wollen mich mit Haut und Haar. Und ich muss den Frauen und Mädchen, welche meine Ruhe und jede freie Minute mir rauben, obendrein noch danken. Und das Bitterste von allem, es ergeht mir wie dem Fräulein in der Konditorei, das den ganzen Tag beliebig viele Süßigkeiten essen kann. Ich mache mir nicht viel aus dem weiblichen Geschlecht. Und ich würde vielleicht eine gute Zigarre oder Eisbein mit Sauerkraut vorziehen, den meisten Wonnen, die mir täglich in 50 Briefen verheißen werden.